Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science! Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Jack Popp, Wissenschaftskommunikator und Science-Show-Host. Und mit mir im digitalen Studio sitzen zusammen Dr. Henry Holland-Moritz aus Jena zugeschaltet.
Schönen guten Tag.
Guten Tag, sehr förmlich heute. Und mit Blick Richtung gen Norden, da sitzt in der Nähe von Hamburg Anne Dorette-Ziems, Physikerin und Wissenschaftsjournalistin.
Hallo.
So ihr Lieben, wir haben uns jetzt ja 3 Wochen nicht gehört. Was ist so passiert? Henry, was hast du erlebt in letzter Zeit?
Was passend zu unserem Podcast ist, ich war letzte Woche in Frankfurt einen Kumpel besuchen, Hella, liebe Grüße. Und wir waren im Filmmuseum und Filminstitut. Das ist so ein Mischmasch. Und da hatten die ziemlich viele coole, wie sagt man, Requisiten und irgendwelches Zeug aus irgendwelchen berühmten Filmen. Ich hatte dir ja das Hoverboard geschickt.
Ja.
Aus Zurück in die Zukunft 2.
War ich ganz neidisch.
Und dort standen noch 2 andere coole Sachen. Zum einen das Originalkostüm von Alien.
Ach.
Passend zu unserer Alien-Folge.
Wow, haben wir noch gerade erst drüber gesprochen.
Ja, und dann der Helm von Darth Vader.
Nice.
Oder einer der Helme von Darth Vader.
Ja.
Das war ganz schön cool.
Ja, völlig underrated, dieses Museum, da habe ich ja noch nie von gehört.
Also es ist relativ klein, es geht so ein bisschen um die Geschichte von Filmen und bewegten Bildern und so und so ein bisschen die Technik dahinter. Und dann haben die da echt einen Haufen Zeug stehen aus irgendwelchen berühmten Filmen.
Hast du bei diesem Alien-Kostüm die Größe gesehen oder war es nur der Kopf? Also weil das ist ja über 2 Meter groß, das Ding.
Ja, das war das ganze Ding.
Wow.
Also das ist wirklich riesig. Ja, und die haben das da auch aufgestellt, dass das Alien da so hockt und trotzdem ist es riesig.
Ja.
Das war sehr cool.
Glaube ich. Und das ist aber in Frankfurt an der Oder oder am Main?
Frankfurt am Main.
Ah ja. Okay, gut. Also kannst du empfehlen, ja?
Genau. Empfehlung geht raus. Filmmuseum Frankfurt. Super.
Anne, was war bei dir los?
Ich war nicht wirklich im Museum, aber ein bisschen schon. Wir haben nämlich bei meinen Großeltern den Dachboden aufgeräumt und da.
Habt ihr auch ein 2 Meter großes Alien gefunden?
Leider nein, leider nein. Aber ich kann jetzt sagen, dass ich stolze Besitzerin eines Briefmarkenalbums voller Weltraumbriefmarken bin.
Wow.
Cool.
Ja, also mein Opa war mega der Sammler von allen Sachen, also Briefmarken, aber auch Münzen zum Beispiel. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, er hatte jetzt nicht so ein Album, was so war, sondern ich habe einfach aus allen Alben, die da waren, die ganzen Weltraumbriefmarken rausgepult und gedacht, ach komm, das kannst du doch mal aufbewahren, das können deine Enkel dann irgendwann ausräumen aus deinem Dachboden.
Wow.
Genau, einfach das Aufräumen weiter vererben.
Hast du schon geguckt, ob irgendein Schatz dabei ist, irgend so eine Briefmarke, die jetzt so eine Yuri Gagarin-Briefmarke oder so, die jetzt so 50.000 Ostmark wert ist oder so?
Habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich wüsste jetzt gar nicht, aber würde sich vielleicht lohnen. Oh, es gibt doch bestimmt irgendeine App, die das kann. Du machst so ein Foto und dann sagt die dir, was das Ding wert ist. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, niemand sammelt mehr Briefmarken. Also wer macht das? Also es ist ja immer nur so viel wert, wie irgendeine Person bereit ist, dafür auszugeben.
Mhm.
Und jetzt ist halt die Frage, wer möchte mir Briefmarken abkaufen? Meldet euch gern.
Pass auf, die holen das dann von dir und dann gehen die zu Baris für Rares und dann sagt Horst Lichter,
oh,
das sind Schätze hier.
Stimmt, das würden die bestimmt sagen.
Deine Enkel, die werden es uns dann rückmelden. Und apropos deine Enkel. Willkommen bei Cyberpunk 2077. Eine Zukunft, in der Annes Enkel nicht nur eine umfassende Weltraumbriefmarkensammlung besitzen, sondern vielleicht auch künstliche Arme und die übelst krassen Military-Waffen, mit denen sie um sich ballern. Ja, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem Game, was für uns immer eine kleine Herausforderung ist, weil ich glaube, der einzige richtige Gamer hier in der Runde ist Henry.
Wobei bei mir von Gamer sprechen, ich spiele ab und zu ein Spiel.
Du hast immerhin dieses Spiel gespielt.
Das einzige Spiel,
was ich immer wieder spiele, ist Pokémon Silber auf dem Game Boy Color und manchmal Minesweeper.
Geil.
Also ich mache immer nur Mario Kart die ganze Zeit.
Auch mega.
Naja, anyway. Also ihr merkt, es lastet wieder sehr viel fachliche Einordnungsexpertise auf Dr. Holland-Moritz heute. wir haben aber gedacht, wir wollen uns da ein bisschen reingeben in Cyberpunk 2077. Und deswegen haben wir gedacht, auch wenn wir jetzt gamemäßig gar nicht so tief in der Thematik sind, wird es uns auf jeden Fall sehr viele Aspekte geben, die wir hier mal ordentlich durchnehmen können. Und deswegen Ja, ist das unser heutiges Thema. Und dazu muss man ja erstmal sagen, also Cyberpunk ist ja sowohl ein Genre von Science Fiction, als auch jetzt in diesem konkreten Kontext das Game. Aber es beruht ja eigentlich auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also Cyberpunk 2077 ist quasi die Fortsetzung von einem Pen-and-Paper-Spiel von 1990 von Mike Pondsmith. Das hieß damals Cyberpunk 2020. Und das finde ich immer witzig, wenn wir quasi futuristische Szenarien haben, die aber jetzt schon in unserer Vergangenheit spielen, wie das hier bei Zurück in die Zukunft der Fall ist. Anne, du hast ja neulich gesagt, dass du auch immer mal Pen and Paper spielst oder jetzt da so dich reingrufst. Wusstest du, dass das ein Papierspiel war?
Ja, aber erst seitdem ich mich jetzt hier für die Folge damit beschäftigt habe. Also davor wusste ich das nicht. Und wir können ganz ehrlich sein, ich spiele Dungeon and Dragon einmal im Jahr ungefähr. Also ich bin jetzt auch nicht so krass drin.
Einmal mehr als ich.
Ja.
Das, was ich nicht wusste, ist, dass Cyberpunk eine Unterform ist und es da noch ganz viele Nebenformen gibt. Also man nennt diese Überform Dark Future. Und ich glaube, bei Cyberpunk, wenn man jetzt die Matrix schaut und so, dann versteht man auch warum, ne? Weil du guckst in die Zukunft und denkst, Kacke. aber ich fand es super witzig, diese ganzen Nebenformen sich anzuschauen und wollte mal wissen, ob ihr die kennt. Also Steampunk, davon habt ihr sicherlich schon gehört.
Na klar.
Mhm.
Diese viktorianischen Outfits und Geräte, ja, die aber eben dann so futuristische Aufgaben erfüllen.
Ja, die sind so, wir haben Dampfmaschine, aber keinen Strom.
Genau, und machen damit aber Computersachen.
Ja. Genau. Ja,
das ist schon ziemlich cool. Dann gibt's Dieselpunk, das ist quasi dasselbe wie Steampunk, nur halt mit Diesel.
Aha. Das kannte ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Kann ich auch noch nicht vorher. Dann gibt's Atompunk. Das ist das, was wir bei Fallout gesehen haben. Das haben wir ja schon ausreichend besprochen. Und dann gibt's auch Biopunk. Und da geht's ganz viel so um Genetik. Also wenn ihr die Serie Orphan Black kennt, das ist zum Beispiel so Biopunk. Oder auch so Filme wie Das fünfte Element oder Gattaca, wo es so um eine Zukunft geht, in der ja biologische Modifikationen und Gentherapien und Genmethoden eine krasse Rolle für die Gesellschaft spielen.
Hast du rausgekriegt, warum das Punk heißt immer? Das habe ich mich schon lange gefragt. Warum heißt das Cyberpunk oder Steampunk?
Na, weil du quasi weil du so eine düstere Perspektive drauf hast. Du hast ja quasi so einen Protagonisten, der sich in so einer Art Subkultur befindet und gegen die Obrigkeit kämpft. Also gerade hier auch bei Cyberpunk hast du ja diese Megakonzerne. Das hast du ja in ganz vielen von diesen Science-Fiction-Erzählungen. Und du als Einzelner musst dich quasi auch gegen das Gesetz und gegen die Gesellschaft so durchbeißen, ne? Mit deinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Idee, weil das kam ja auch aus dem Punk, dass du quasi als Punk-Gruppe gegen das Establishment, gegen die Regierung, gegen die Norm gearbeitet hast. Falls das falsch ist, wird dieser Part aus dem Podcast rausgeschnitten.
Aber es klingt plausibel.
Ja.
Es klingt sehr plausibel. Und dazu auch noch ein Fun-Fact, den Soundtrack für Cyberpunk 2077 hat die Punkband Refused gemacht.
Ah.
Eine legendäre Punkband, an der Stelle eine Musikempfehlung, das Album The Shape of Punk to Come von Refused, eines der besten Alben aller Zeiten. Anhören.
Ja, sehr cool. Hat einen mega Impact gehabt überhaupt. Also ich meine, auf das Spiel ist ja ewig gewartet worden, ne? Also 2012 wurde es angekündigt. Und dann wurde es ja 100-mal verschoben. Die Veröffentlichung von dem Spiel war eine Katastrophe. Also da haben sich ja alle nur in Hass und Häme geübt. Die haben die Entwickler, das ist ja ein polnisches Studio, das sind die auch The Witcher, die ganzen The Witcher Games rausgebracht haben. Das war deren teuerstes Spiel überhaupt irgendwie. Und dann mussten die das immer und immer wieder verschieben, weil die halt ja schlecht gearbeitet haben, die Leute übelst unter Druck gesetzt haben. Also das war pures Chaos. Und dann haben die, als sie es zum dritten Mal verschoben hatten innerhalb von 2020, haben sie dann sogar Morddrohungen bekommen. Also
da
haben Leute so krass und enthusiastisch drauf gewartet und gesagt, gebt uns jetzt, weißt du, wie mit GTA 6 jetzt, ja?
Das war vielleicht auch ein bisschen over.
Ja, natürlich.
Einfach so eine Morddrohung verschicken, weil dein Spiel nicht kommt.
Das sind dann die richtigen Gamer.
Ja.
Genau.
Henry, gib's doch zu. Was hast du da für Mails verschickt?
Vielleicht habe ich da auch den einen oder anderen Brief verschickt, weil ich war großer Fan von Witcher 3.
Ja, das war ja davor deren teuerstes Spiel und danach haben sie dann ja sich an Cyberpunk 2077 gesetzt.
War es nicht auch so, dass als es dann rauskam, es trotzdem erst noch irgendwie 3 bis 5 Patches gebraucht hat, bis es gut gelaufen ist?
Mhm. Auf den Konsolen, ja. Auf PC lief es, glaube ich, relativ stabil, aber auf den Konsolen war es eine Katastrophe.
Ja.
Mhm.
Vor ziemlich genau 2 Jahren, kam er dann auf Netflix noch eine Anime-Serie raus, Cyberpunk Edgerunners, ist auch ziemlich cool angekommen. Also ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass dieses ganze Genre dadurch so ein bisschen ein Revival bekommen hat, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo es um die Veröffentlichung ging, habe ich mega viel davon mitbekommen. Und das zeigt ja auch einfach nur, dass es sich in einer Tradition von auch Science-Fiction-Klassikern bewegt. Ne? Also Matrix haben wir schon gesagt, Ghost in the Shell kennt ihr vielleicht, Ready Player One, Tron, Robocop.
Blade Runner.
Blade Runner natürlich.
Ich wollte auch gerade Blade Runner sagen.
Das ist das Offensichtlichste.
Absolut, ja. Genau.
Ja. Ja.
Aber wie immer für alle, die bis hierhin noch nichts mit Cyberpunk 2077 oder 2077 anfangen können, gibt's an dieser Stelle hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Rollenspiel, das in der dystopischen kalifornischen Zukunftsstadt Night City spielt. Die Weltmetropole ist von beeindruckenden technologischen Fortschritten geprägt, aber auch von großer sozialer Ungleichheit, Angst, Gewalt und Verbrechen. Großkonzerne, militärische und paramilitärische Gruppen sowie Gangs haben hier das Sagen und der Alltag ist ein ständiger Überlebenskampf, dem man am besten mit der Aufrüstung des eigenen Körpers begegnet. Roboterarme mit synthetischen Muskeln, Augenimplantate oder Computerchips im Gehirn gehören zum Standardangebot der sogenannten Ripper Dogs, die in schäbigen Untergrund- und Hinterhofzimmern ihre Dienste anbieten, irgendwo zwischen Medizintechniker und Werkstattschrauber. Je nachdem, wie viel man sich leisten kann, können Ripper Dogs den biologischen Körper mit dieser Cyberware um dutzende Funktionen erweitern und verbessern. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von V, einem Söldner bzw. einer Söldnerin, die aufgrund ungünstiger Umstände einen gestohlenen Computerchip in ihrem Kopf transportiert. Auf diesem Chip ist die digitale Persönlichkeit des verstorbenen Ex-Militärs und Rockstars Johnny Silverhand gespeichert, der Zeit seines Lebens gegen die Macht der Großkonzerne gekämpft hat und nun immer wieder in Vs Bewusstsein auftaucht. V steht vor der schwierigen Aufgabe, eine Lösung zu finden, den Chip zu entfernen, ohne dabei selbst zu sterben. Die 8 Jahre lange Produktion von Cyberpunk 2077 hat mehr als 400 Millionen Euro verschlungen und war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 2020 eines der teuersten Computerspiele überhaupt. Trotz anfänglicher Fehlfunktionen, Glitches, Abstürze und einer katastrophalen Veröffentlichungsstrategie hat das Spiel ein Dutzend Gaming-Preise abgeräumt, sich bis heute mehr als 25 Millionen Mal verkauft und den Science-Fiction-Kanon um einen lang ersehnten Titel ergänzt. Ich muss noch was nachschieben.
Ja.
Denn ich habe noch gar nicht erzählt, was bei mir passiert ist.
Oh, stimmt. Wir haben das auch einfach gar nicht gefragt. Interessiert uns nicht, diese Folge. Wahrscheinlich hast du nur wieder diese Dino-Familie getroffen.
Also ja, ich habe wieder. Ich habe wieder diese Dino-Familie getroffen. Aber das wollte ich nicht erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, wie ich beim Superblumen-Festival in München Tokyo Hotel gesehen habe, aber da sage ich jetzt einfach, ich habe Tokyo Hotel gesehen, check, denn heute Mittag ist was Krasses hier passiert. Ich habe gedacht, es geht ein Erdbeben los.
Hä?
Bei mir im Hinterhof, auf dem Nebenhausgelände, bauen die ein neues Haus. Die haben in den letzten Wochen das alte Haus abgerissen, das war schon übelst abgefuckt so, weil ich jeden Morgen 7.30 Uhr mit dem Presslufthammer geweckt wurde. Und heute haben die so eine Rüttelplatte, so eine Rüttelmaschine, ja, mit denen die den Boden quasi verdichten. Hört ihr das? Alter, weil ich habe gedacht, es werden alle heute bei dieser Podcast-Aufnahme teilhaben an dem Stress, den ich mit dieser fucking Baustelle habe. Wirklich, ich saß heute am Schreibtisch, habe die Folge hier vorbereitet und dann dachte ich mir, es ist so krass, weil das ist so eine Rüttelmaschine, die man so anfasst, wie so ein Einkaufswagen, ne? Und die ist auch nicht größer als ein Einkaufswagen. Und die hat aber so viel Bums, dass das gesamte Haus wackelt. Also es hat mir auch nochmal gezeigt, wie krass sich Vibrationen übertragen. Also wenn du jetzt an Erdbeben wirklich denkst, ne? Dass ja. Man sagt ja immer, die werden in Kilometern Entfernung noch gemessen und so. Und da denke ich mir immer, wow, das ist übrigens krass, Kilometer entfernt so, ne? Heute habe ich zum ersten Mal das live erfahren. Ich saß am Schreibtisch und ja, meine Stifte haben im Becher gewackelt. Und ich dachte, Alter. Krass.
Wahrscheinlich am Alfred-Wegener-Institut oder so haben sie wahrscheinlich auch schon irgend so ein Erdbeben in Leipzig registriert.
Naja, also wundert euch bitte nicht, falls ihr im Laufe dieser Folge immer mal wieder ein dumpfes Dröhnen auf euren Ohren habt, dann welcome to my life. Ich wollte euch einfach ein bisschen reinholen. Gut, aber damit haben wir quasi alle wichtigen Sachen geklärt und können in den wissenschaftlichen Part starten. Möchtet ihr?
Gern.
Los geht's.
Was denkt ihr, wie groß ist eine Megacity? Ich habe mich das gefragt für diesen Podcast und ich habe mich gefragt, ob es eine offizielle Definition gibt. Was denkt ihr?
10 Millionen Einwohner aufwärts.
Das klingt sehr plausibel. Das ist eine schöne Zahl mit 1 und 0. Das klingt gut.
Oh Mann, es stimmt. Was ist mit euch?
Ey, wirklich? Ja, es natürlich. Wird total geraten.
Es ist tatsächlich so,
aber gut, gut.
Dass es nicht, es gibt keine richtig offizielle Definition davon. Und aktuell sagt man, so ab 10 Millionen ist eine Megacity. Und es ist auch allerdings so, dass sich das in letzter Zeit immer wieder hochgeschraubt hat. Also früher, vor ein paar Jahren, galt noch 5 Millionen als Megacity, dann mal 8. Und jetzt ist es tatsächlich 10, weil die Megacities auch einfach immer mega, mega werden. Warum reden wir darüber? Night City in Cyberpunk 2077 ist ja auch so eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob es, wir das jetzt Megacity nennen dürfen, weil die hat tatsächlich nur 5 Millionen Einwohner. Aber hat halt diese typischen Megacity-Features, weil eigentlich immer, wenn wir an Cyberpunk denken, dann haben wir so Tokio vor. Also bei mir ist das so, ich denke dann immer so Tokio, überall Neon, ja. Es ist immer dunkel, es regnet immer. Und genau so ist ja quasi da auch das Setting. Wobei, also ich habe jetzt beim Fandom-Wiki gesehen, dass es tatsächlich nur 5 Millionen sind, was natürlich trotzdem mega viel ist. Denn wenn wir jetzt mal so vergleichen mit so Cities, mit so Städten in Europa, also aus Europa kennen wir das ja gar nicht mit so krassen Megacities. Alle Megacities oder die meisten Megacities, die es gibt, sind in Asien. Davon nochmal wieder die meisten in China. Die Stadt mit den meisten Einwohnern ist Shanghai tatsächlich. Und da sind über 20 Millionen drin.
Wow.
Tatsächlich kommt die erste europäische Stadt, wenn man so diese Liste durchgeht, mit den größten Städten, kommt erst auf Platz 33. Welche ist es?
London.
London, ja.
London, ja. Und London hat nicht mal 10 Millionen, sondern ein bisschen über 8.
Lächerlich.
Was ist mit euch? Was ist mit euch? Aber so um 1900 war London tatsächlich weltweit die größte Stadt. Also nur mal so als Vergleich. Asien hat krass angezogen, was das angeht. Ich fand jetzt bei Cyberpunk 2077, und ich muss zugeben, wir haben es ja gerade schon gebeichtet, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe tatsächlich nur bei YouTube so ein paar Videos, so ein paar Let's Play-Videos angeguckt. Aber die Stadt ist mega leer, oder? Also ist das die ganze Zeit so, wenn man spielt? Aber gefühlt gehen die Leute da durch und es gibt kaum NPCs, sondern es ist oft total leer, die Straßen sind mega breit und da ist kaum jemand.
Also ich glaube, es könnte mehr sein, aber mir ist es jetzt nicht negativ aufgefallen. Also es war eigentlich immer schon ganz gut betrieben. Also auch je nachdem, in welchem Stadtteil man ist, ist das mehr oder weniger, ne? Aber ich fand es jetzt nicht super leer. Also dafür, dass es 5 Millionen EinwohnerInnen hat und da auch diese Häuser so riesig groß sind und diese Menschen irgendwo hin müssen, dafür ist es leer. Das stimmt schon.
Ja, auf jeden Fall 5 Millionen Einwohner. Und die Stadt liegt ja tatsächlich in Kalifornien. Und ich fand's so lustig, als ich das gelesen habe, aber das ist so orientiert an Morro Bay, Kalifornien. Also auch so in der Geschichte von der Stadt hat sie sich da so in der Ecke angesiedelt. Und wisst ihr, was noch in Morro Bay, Kalifornien spielt? Einer meiner Lieblingsfilme, nämlich Findet Dory.
Oh.
Von Findet Dory, dieses Marine Life Institute. Das ist auch da.
Und weißt du, was in Night City immer so krass als 3D-Hologramm vibriert über der Stadt?
Fische.
Die großen Fische. Mhm. Guck mal, und da ist die Connection.
Da schließt sich der Kreis.
Ja. Genau.
Auf jeden Fall mega funny. Und dadurch, dass das ja so ein Pen-and-Paper-Spiel war, hat es tatsächlich eine relativ große Backstory, die will ich jetzt nicht hier komplett wiedergeben. Also ich empfehle den Fandom-Wiki-Artikel dazu. Aber es ist tatsächlich erstmal, ich dachte natürlich, das heißt Night City, weil es die ganze Zeit Nacht ist, aber so ist es tatsächlich nicht, sondern es ist nach Robert Knight benannt, der sich diese Stadt erstmal ausgedacht und dann gebaut und finanziert vor allem hat. Der hat sie natürlich nicht eigenhändig gebaut. Und eigentlich war es so gedacht als irgendwie utopisches Paradies, wo, alles richtig super ist. Man ist irgendwie autark von allen anderen. Und vor allem ist man frei von Kriminalität. Und das ist natürlich das, was am Ende überhaupt gar nicht geklappt hat. Surprise, surprise. Und ich habe tatsächlich ein ganz gutes Real-Life-Pendant dazu gefunden, was ich finde, so eine ähnliche Geschichte hat, was eigentlich dazu da sein sollte, so gegen Kriminalität zu sein und dann in das komplette Gegenteil übergeschlagen hat. Meine Frage an euch ist, kennt ihr Kowloon City, Kowloon Walled City?
Das ist in China, oder?
Genau, also das ist theoretisch in Hongkong, aber damit auch in China.
Hongkong, ja.
Genau, und ich lade euch mal ganz kurz davon ein Foto in den Chat, damit wir darüber reden können, wie crazy das aussieht. Könnt ihr da mal draufklicken?
Oh, wow.
Okay, krass.
Ja.
Also man sieht Häuserblöcke, die sehr hoch gehen Und die sehen aber so richtig aus, als wären die eigentlich mal mit Abstand gewesen. Dann hat einer zwei riesige Hände genommen und hat die alle so 50 Meter aneinander gedrückt. Also es sieht aus wie so ein Heuhaufen tatsächlich, wie ein schmutziger Heuhaufen aus Gebäuden.
Es sieht so ein bisschen aus wie, wie auf so einem Schrottplatz, wenn man den Schrott so zusammenpresst und dann übereinander stapelt.
Stimmt, wie so ein Autowürfel.
Genau, ja. wie solche Autowürfel einfach aufeinander gebaut.
Also ungefähr so wurde das, glaube ich, auch gemacht. Also ich weiß es natürlich nicht ganz genau. Tatsächlich gibt es die Stadt nicht mehr. Das war mal so ein Stadtteil von Hongkong und ganz ursprünglich war es so, dass das so ein Außenposten von China war, also ein militärischer Außenposten von China. Und das geht halt alles so mehrere Jahrzehnte zurück, als Hongkong ja noch eine Kolonie von Großbritannien war. Dann haben die diese Kolonie erweitert und dann hatten die quasi auch dieses Territorium, was um diese Stadt war, sich so einverleibt. Aber es gab halt trotzdem noch diesen Außenposten aus China. Bis 1947 war das halt dieser Außenposten und danach ist es komplett unkontrolliert gewachsen. Also damals haben da 2000 Leute gewohnt auf diesem Rechteck, was wir da sehen. Und dann am Ende 1987, also es gab es bis 1987, 33.000 Menschen auf 0,027 Quadratkilometer. Das ist eine Dichte von 1,3 Millionen Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist krank viel.
Wow.
Ja.
Wow. Krass.
Also als Vergleich dazu, Berlin hat 4.000 Einwohner pro Quadratkilometer ungefähr.
Abgefahren.
Die haben dann tatsächlich die Häuser bis zu 14 Stock hochgebaut und einfach immer so obendrauf. Und also genau so sieht es auch aus. Die haben da immer mal obendrauf gebaut. Dichter, höher ging nicht, weil nebenan ein Flughafen war. oder auch immer noch ist wahrscheinlich. Das heißt, das war so die einzige Regel, 14 Stockwerke und nicht höher. Ich will nicht wissen, was sonst passiert wäre. Also irgendwann hält das doch auch alles nicht mehr. Und es gibt auf YouTube, und das packen wir in die Shownotes, gibt es eine ganz coole Doku dazu, wo man auch mal so einen Einblick in diese Stadt bekommt. Also es gibt natürlich auch Galileo-Beiträge, kleinere Arte-Beiträge, da kann man was darüber lernen, aber eher so über die Geschichte. Und dann in dieser einen Doku sieht man mal so ein bisschen, wie die da leben und das ist krass. Also es gibt quasi keine Straßen, sondern nur so ganz kleine Gänge. Das ist dann tatsächlich wirklich so wie in Cyberpunk. Es ist immer Nacht, einfach weil die so dicht gebaut haben, dass da gar kein Tageslicht reinkommt. Wenn es regnet, merkst du das halt, weil da Wasser auf dem Boden tropft und nicht, weil du das siehst irgendwie, dass da Wolken sind oder so. Überall Ratten. Keine Fenster in den Wohnungen. Also wow. Mega, mega krass. Und wie konnte es so weit kommen, ist vielleicht die nächste logische Frage. Und das liegt halt eben daran, dass, wie ich gerade meinte, dass es so ein Außenposten von China war, der aber weder von China noch von Hongkong so richtig beachtet wurde. Also keiner hat da irgendwelche Gesetze durchgedrückt oder irgendwas anderes gemacht, sodass es am Ende wie so ein gesetzloser Raum war. Also im Prinzip wie in Night City. Deswegen ist es der gute Vergleich. Also es ist sowohl mega dicht besiedelt, als halt auch eben dieses Gesetzeslose. Du konntest quasi da leben, ohne Steuern zu bezahlen, ohne auf dem Papier zu existieren. Und das hat das anscheinend für viele Leute attraktiv gemacht. Was natürlich aber dann doch war, also keine Steuern. Aber was es natürlich gab, waren so Mafia-ähnliche Strukturen, an die du dann Schutzgelder bezahlen musstest.
Und das kommt ja auch ziemlich hin, ne? Also bei Night City hast du vielleicht auch den Unterschied, dass du schon noch eine sehr krasse, also du hast ja diese Arasaka Company da, die da irgendwie alles regelt. Also du hast quasi eine sehr starke, ich sag mal, Regierung, auch wenn es eine Scheinregierung ist.
Ja.
Aber du hast natürlich unterhalb dieser offiziellen Obrigkeit, hast du natürlich diese ganzen Clan- und Gangstrukturen, ja.
Mhm. Genau.
Und das bildet sich ja überall so, das hast du ja in allen Großstädten so, ne?
Ja, ja, ja. Genau, dass sich dann auch in verschiedenen Stadtteilen verschiedene Gangs aufhalten und die diese Stadtteile da mehr oder weniger verwalten.
Wie gesagt, wer weiß, welche Leute davon sich so angelockt gefühlt haben, also davon, dass man da so gesetzeslos leben kann. Und teilweise ist es wahrscheinlich auch so, und das kam in dieser Doku halt auch rüber, wenn du da über mehrere Generationen lebst, dann bleibst du halt einfach so da. Und es ist tatsächlich so, es ist nicht autark oder autonom in dem Sinne, aber trotzdem gibt es da natürlich so kleine Gewerbe, Essen wird da hergestellt, irgendwelche kleinen Maschinen werden da hergestellt und dann ist halt auch so, dass das wahrscheinlich, also es muss ja irgendwie geschmuggelt werden, weil ansonsten kann das ja nicht funktionieren, aber das wird ja auch halt rein und raus aus Hongkong, also dass da Restaurants irgendwelche Nudeln draus beziehen, die natürlich da billig produziert werden können. Das haben die zum Beispiel auch erzählt in dieser Doku. Ich habe mich übrigens auch gefragt, wie man es schafft, aus Deutschland da so eine Doku zu drehen, also in welchen Connections man da irgendwie rankommt, wie viel Schutzgeld die bezahlen mussten, dass sie da so rumgeführt wurden. Ja. Mhm. Das Ganze ging dann, wie gesagt, bis 1987 dann wurde, also ab dann wurde die Stadt geräumt und 93, 94 dann abgerissen. Heute ist da jetzt so ein Park. Also da ist so ein netter kleiner Park, wo dann auch nochmal so ein Modell von dieser Stadt ist, also was daran erinnert, was da mal war. Aber diese Stadt ist weg. Es war natürlich auch, also ist ja untragbar eigentlich auch, was so Hygiene angeht und auch Gesundheit, wenn du so wohnst, wenn du so ohne Tageslicht wohnst. Ich meine, ich habe tatsächlich mal während der Corona-Zeit habe ich, oder was sage ich, es gibt ja Corona immer noch, aber ihr wisst, was ich meine, während der Pandemie habe ich mal so einen Beitrag gemacht für Arte über Seuchen oder über die Geschichte von Seuchen. Und das fängt natürlich auch immer in solchen Städten an.
Ja.
Also so Cholera und sowas, das passiert natürlich immer, wenn du irgendwie so dicht an dicht wohnst und die hygienischen Bedingungen einfach schlecht sind und dann breiten sich da Krankheiten aus. Also das ist natürlich auch da voll das Problem gewesen.
Es ist auf jeden Fall auch ein absolut beliebtes Stilmittel in Science-Fiction-Erzählungen, ne? Diese Megastädte, die Megakooperationen und so. Also, dass du das Individuum gegen die Masse stellst und auch häufig gegen so eine stumpfe Masse. Und da habe ich noch was Interessantes gelesen und das fand ich noch ganz spannend. Das ist jetzt eher eine kulturwissenschaftliche Betrachtung, aber die haben gesagt, dass du in diesem Genre, im Cyberpunk, so ein bisschen dieses Problem hast wie bei einer Sitcom, dass am Ende wieder alles zurückgesetzt wird. Du hast das Individuum, das sich irgendwie durchwurstelt und einen Weg findet aus seiner eigenen Misere heraus oder die Quest erfolgreich meistert, aber du änderst nichts am Umstand des Systems. Also die Stadt bleibt genauso gleich, das Verbrechen bleibt gleich, die Gesellschaftsstruktur bleibt gleich. Also du hast eine große Ohnmacht gegenüber dem System und hast nur eine Chance, quasi dich als Einzelner oder als einzelne Person da durchzuschlagen.
Irgendwie deprimierend.
Ja.
Wenn du das so
schon,
sagst.
Schon, ne?
Ja.
Und genau das zieht die Leute ja auch irgendwie rein. Es ist ja, also es ist ja, ich meine, du hast natürlich bei Night City auch diese ganze Neon-Reklame und dieses Bunte und ja, passiert ja auch viel, ne? Es ist ja schon lebendig, würde ich sagen, ne?
Mhm.
Aber es hat halt immer diesen verruchten Touch und es hat immer dieses gefährliche Abenteuer-Ding. Also das zieht natürlich auch rein, so. Das wäre jetzt nicht so cool, wenn du da so eine Farm hättest mit Tieren und Heuballen.
Aber das gibt es ja auch alles, ne? Es gibt ja auch in China diese Hochhäuser, wo so Schweine gehalten werden und so.
Ja.
Einfach weil die Fläche nicht da ist und du das irgendwie anders nutzen musst. Also das gibt es ja tatsächlich auch in Städten. Klar, das ist jetzt kein cooleres Stilmittel irgendwie für Cyberpunk, aber das gibt es ja in echt. Und generell sind ja auch diese Megacities, wenn man so will, schon irgendwie die Zukunft. Denn die ganzen Städte wachsen, also alle Städte wachsen und wachsen. Wie gesagt, letztens war die Grenze für Megacity noch 5 Millionen so in der Vorstellung von Leuten und jetzt ist es halt 10 Millionen und das heißt ja schon einiges.
Könntet ihr euch vorstellen, in Night City zu leben?
Nee, also ich habe das Spiel ja gespielt und es ist, glaube ich, ganz schön uncool, da zu leben. Weil es ist genauso, wie Anne dieses Kowloon da beschrieben hat. Die Buden haben keine Fenster, dort werden die Fenster über so Monitore erzeugt, also dass man halt irgendwie draußen oder rausgucken kann so. Es ist dreckig, an jeder Ecke findet irgendwie ein Verbrechen statt, so würde ich sagen, nee, anstrengend.
Geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Also ich könnte mir auch vor allem dieses Eingefärchte nicht so gut vorstellen. Also dass man auf so beengtem Raum lebt. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wo man herkommt. Also wenn man es nicht anders kennt, dann kennt man es nicht anders. Ich bin ja aus Leipzig in so ein Haus auf dem Dorf gezogen. Also ich wollte mich ausbreiten. Deswegen kann ich mir jetzt natürlich auch überhaupt nicht mehr vorstellen, in so eine Megacity zu ziehen. Selbst wenn es cool aussieht, also selbst wenn es so Hightech-mäßig ist und nicht, ich meine, Kowloon City war absolut Low-Tech, wenn man so will. Aber diese Cyberpunk-Megacity sind ja mega Hightech und das hat ja auch was immer mit diesen fliegenden Autos, die da rumfliegen. Alles, wie gesagt, alles leuchtet und wirkt irgendwie aufregend, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist mit dir?
Also ich würde dir dann erstmal gamemäßig den Landwirtschaftssimulator nahelegen. Ist dann vielleicht dein Game?
Oh Mann, ja, wahrscheinlich.
Also ich muss schon sagen, dass mich das reizt. Ich war auch immer ein Stadttyp. Also immer, wenn diese Frage aufkam, aufs Land ziehen oder nicht. Also ich bin gerne auf dem Land, aber wirklich nur zum Runterkommen und so. Was Leute, die auf dem Land leben, hassen, ne? Wenn die Städter kommen und schön Urlaub machen und dann sich wieder verpissen und keine wirkliche Verantwortung übernehmen oder Aufgaben. Aber ja, nee, ich mochte immer die Aufregung der Stadt. Ich lebe ja jetzt auch in einem relativ belebten Stadtteil und ja, war auch immer gern nachts unterwegs. Also ich war früher auch lieber nachts unterwegs als am Tag so. Das fand ich einfach spannender. Verbrechen brauche ich jetzt nicht so, aber da bin ich auch naiv. Ich habe noch nie in meinem Leben auf die Fresse gekriegt. Und deswegen muss ich sagen, habe ich da jetzt auch, weiß ich nicht, traue ich mich vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ungerechtfertigterweise, aber ich würde es probieren. Ich fände es, glaube ich, spannend, das auszuprobieren. Weiß nicht, ob man das jetzt nutzt, um da ein Leben aufzubauen, aber mal so ein halbes Jahr, so ein Austauschjahr, weißt du, so in Night City.
Austauschjahr Night City, ja.
Genau, würde ich machen, ja, würde ich machen. Fakt ist, wir sehen bei Cyberpunk ja an jeder Ecke Cyborgs, ja, also Menschen, die irgendwie künstliche Arme haben, künstliche Beine, künstliche Augen, also alles Mögliche bis zum Nervensystem und Gehirn wird erweitert. Es gibt natürlich einen Aspekt, der die Realität von Cyberpunk von unserer, zumindest im großen Teil würde ich sagen, noch unterscheidet. Denn wenn wir jetzt so an Prothesen denken und auch an, ja, zum Beispiel ein künstliches Auge, dann versuchen wir natürlich, Funktionen zu ersetzen und wiederherzustellen. Ja, also für Menschen, die von Geburt an, denen zum Beispiel Gliedmaßen fehlen oder die durch Krankheit oder einen Unfall eine Beeinträchtigung haben, für die wird viel Forschung betrieben, damit wir ja die ursprünglich geplanten Körperfunktionen wiederherzustellen. Und das geht natürlich mit beeindruckenden Ergebnissen voran. Also das haben wir jetzt auch bei den Paralympics wieder gesehen. Ja, wenn du gerade wirklich diese, im Englischen nennen die auch Blades. Ich denke immer an die Blade Runner, weil das sind wirklich Blade Runner. Ja, also die Sprinterinnen und Sprinter, die dann diese, ich glaube Federn sagst du im Deutschen, diese Federprothesen an den Beinen haben. Das ist natürlich total krass, ne? Und das ist beeindruckend. Und vor allen Dingen ist es dahingehend beeindruckend, dass du natürlich nicht mehr an eine biologische Form gebunden bist, ne? Also du versuchst eine Funktion wiederherzustellen, aber hast natürlich dann in dem Moment auch die Möglichkeit zu sagen, ja, das sieht jetzt aber nicht aus wie ein Bein, das sieht aus wie so eine Kurve, weil wir dadurch einfach die Spannung besser verteilen können und dadurch kriegst du einen Schub, wenn du nach vorne möchtest. Und passen das zum Beispiel, so war das bei den, ich glaube, 100-Meter-Sprinterinnen, eher an das Sprunggelenk eines Geparden an, als an das eines Menschen. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt dabei. Aber grundsätzlich, wenn wir aufs große Ganze schauen, geht es bei uns immer darum, ja, Sachen wiederherzustellen und ein Leben ohne viel Beeinträchtigung zu ermöglichen. Aber das war ja für mich so der grobe Unterschied, dass es bei Cyberpunk eben darum geht, Funktionen zu verbessern, enhancen und aus Menschen Cyborgs machen. Das ZDF hat letzte Woche erst eine Umfrage gemacht und hat gefragt, Technologieimplantate, also wenn du jetzt einen Chip in dir drin hättest, der dir deinen aktuellen Gesundheitszustand widerspiegelt, würdest du das machen? Und das war ganz interessant, weil da haben bei den Männern 40% gesagt, ja, würde ich machen. Und bei den Frauen war der überwiegende Teil Ablehnung. Und das fand ich aber ganz spannend, so dass sie gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, dass ich wirklich in meinen Körper einen Chip eingepflanzt bekomme, der dann zum Beispiel meinem Arzt oder meiner Ärztin hilft, mich zu behandeln und ja, meine Vitalfunktionen überwacht.
Auch mega interessant. Also gerade dieser medizinische Aspekt, und es wurde ja jetzt schon mehrmals vermutet / befürchtet, dass das irgendwann mal so sein wird, dass Krankenkassen dir quasi einen günstigeren Tarif anbieten, wenn du diese Fitnessarmbänder benutzt und getrackt wirst die ganze Zeit bei allem, was du machst. Ja. Ich frage mich natürlich, was der Chip kann. Also wenn ich jetzt sagen müsste, ob ich das machen möchte oder nicht, wenn der Chip jetzt nur in Anführungszeichen so Vitalfunktionen wie Puls oder sowas misst, dann eher nicht. Aber wenn der zum Beispiel sagen kann, da wächst jetzt ein Tumor gerade in dem Moment, in dem es anfängt, das wäre natürlich irgendwie good to know.
Oder Obacht, Magnesiummangel oder sowas, ne?
Ja.
Ja.
Aber da geht's schon los, ne? Wenn du jemand bist, der das weiß und dadurch besser bist und besser lebst und gesünder lebst, dann ist natürlich der Drang bei anderen da, das nachzumachen. Und du hast dann natürlich auch immer, und das hast du bei Cyberpunk ja auch, ein Armut-Reichtum-Gefälle, ne? Also die Qualität der Produkte, die der Ripper-Doc dir einbaut, hängt extrem von deinem Geldbeutel ab. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass du auch vom Gameplay her angehalten wirst, dich zu enhancen. Also du hast 10 verschiedene Slots, in denen du dich verbessern kannst. Frontaler Kortex, Arme, Gesicht, Skelett, Nervensystem und so weiter, Beine. Also es gibt 10 verschiedene Bereiche, in denen du deinen Charakter quasi upgraden kannst. Und wenn du mindestens ein Implantat hast pro Slot, dann schaltest du ein Achievement frei, nämlich Full Body Conversion. Und das fand ich halt auch ganz interessant, dass du sagst, es ist quasi essentieller Bestandteil des Spiels, dass du deinen Körper upgradest. Und dann habe ich nochmal ein bisschen in die echte Welt geguckt und habe geschaut, wie weit sind wir denn da jetzt schon? Und ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, aber gerade was so Handprothesen angeht, also da gibt es sehr viele Firmen, die extrem krasse Erfolge haben und die ja Produkte auf den Markt bringen, wo du sagst, das sieht natürlich cool aus, wobei man da vorsichtig sein muss, weil die Leute, die das brauchen als ja, Wiederherstellung ihrer Körperfunktion, für denen geht es natürlich nicht um Coolness, sondern für die geht es um Funktionalität. Aber wenn wir das jetzt mit Cyberpunk vergleichen, dann würde ich sagen, es geht schon auf jeden Fall in diese Robotik-Richtung und auch in diese Ästhetik. Aber eben auch von den Funktionen wird das immer, immer besser, dass du damit jetzt, ich habe einen gesehen, der hat eine Drohne zusammengelötet. Ne? Also er hatte so einen Bausatz für eine Drohne und der hatte eben eine künstliche Hand auf der einen Seite und hat dann mit seiner gesunden Hand und dieser künstlichen Hand eben so eine filigrane Arbeit wie Löten, ne, von einer Drohne gemacht. Und das finde ich schon ziemlich krass. Es gibt noch eine andere Firma, die heißt Open Bionics und die haben den sogenannten Hero Arm. Die Hero Arm ist eine Armprothese und da fand ich es ganz interessant, dass die seit ein paar Jahren eine Partnerschaft mit Disney haben, denn die entwickeln auch Armprothesen für Kinder. Und da ist dieser Aspekt von Aussehen, ne, den du ja auch bei Cyberpunk hast, von Design extrem wichtig. Also du kannst dir dann von Open Bionics einen Star Wars Arm holen oder einen Iron Man Arm oder einen Black Panther Arm. Und die sagen, damit wird vor allen Dingen das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt, weil du eben nicht wie früher, ja, die Prothesen, die waren ja dann so fleischfarben und so klobig und klumpig. Also du gibst denen ein ganz anderes Körpergefühl damit. Also dass du, wenn du quasi dich selber so eher als Cyborg siehst und als jemand, der eine krasse bionische Prothese hat, dass das erstmal dein Selbstbewusstsein stärkt, aber dass du von der Umgebung auch völlig anders wahrgenommen wirst.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, man ist ja immer so, mit dem ersten Eindruck ist man ja immer bei der Optik. Man will da ja auch immer gar nicht so hinstarren oder so, wenn jemand, ja. Also ich, ehrlich gesagt, sowas, es gibt ja jetzt auch gar nicht mehr. Ich überlege gerade, wann mir sowas mal aufgefallen ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, hier bei den Paralympics, diese Prothesen für die Sprints, da guckt man ja schon hin und denkt erstmal so, oh, das ist ja nicht so wie bei mir. Diesen Gedanken hat man ja und kann es auch nicht denken. Also ich, selbst wenn man es will, ja. So. Und deswegen ist es gar kein Wunder, glaube ich, dass dieser Design-Aspekt so richtig viel ausmacht.
Ich hatte da mal einen Wissenschaftler zu Gast bei mir in der Science-Show, Professor Berthold Meyer. Der ist Professor für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Der ist interessanterweise auch Hochschullehrer des Jahres 2024. Herzlichen Glückwunsch. Und der forscht ganz viel zu dieser Zukunft von Mensch-Maschine-Kombination. Ja? Der ist selber ohne linken Unterarm auf die Welt gekommen und hat eine Unterarmprothese. Und der hat bei mir auf der Bühne dann eben auch das gemacht. Er hat quasi so eine Cola-Flasche in die Hand genommen und dann hat er die Hand einmal um 360 Grad drehen lassen. Und er hat auch noch was sehr Cooles gemacht, weil er geht dieses Cyborg-Thema auch aktiv an. Er ist nämlich DJ und er hat einen Adapter gebaut, den er auf seine Unterarmprothese draufpacken kann. Und diesen Adapter kann er mit seinem Synthesizer verbinden. Und die Prothese funktioniert ja so, dass die Muskelsignale erkennt und die dann quasi in motorische Bewegungen dieser Hand übersetzt. Und diese ursprünglichen Muskelsignale, die steuerst du natürlich mit deinem Gehirn. Also du denkst, ich spanne jetzt die Hand an, dann übersetzt die Prothese das in die robotische Bewegung durch die Motoren und dann spannst du die Hand tatsächlich an oder lässt sie drehen. Und das heißt, er kann mit seinem Gehirn über die Prothese mit dem Synthesizer Musik machen.
Voll geil.
Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht und würde gern wissen, wie ihr das findet. Guck mal kurz rein, klick mal auf dieses YouTube-Video.
Krass.
Irre, oder? Er schraubt seine Hand ab und macht den Adapter dran und dann spielt er mit seinem Gehirn den Synthesizer. Ist doch crazy.
Das ist so krass, dass das funktioniert.
Abgefahren. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwas Mechanisches ist vielleicht noch, dass da irgendwelche Knöpfe vielleicht noch gehen oder so. Aber das ist ganz schön krass.
Genau. Er nennt das Ganze Synlimp, Synthesizer Gliedmaße sozusagen, Synlimp, und hat das mit einer Berliner Musikelektronikfirma zusammen entwickelt und mit seinem Ehemann. Und das ist schon so ein auf jeden Fall Cyborg-Aspekt an der ganzen Sache und auch einer, der, finde ich, sehr gut zu Cyberpunk 2077 passt. Und das war auch verrückt, als er damals bei mir beim Circus of Science zu Gast war. da lagen im Backstage dann so Hände auf dem Tisch. Dann hat er so die eine Hand abgeschraubt, dann hat er gesagt, oh nee, warte mal, hier ist der Akku alle, ich muss jetzt nochmal schnell nach Hause. Er ist dann nochmal schnell nach Hause gefahren und hat die andere Hand geholt. Und dann lag aber die andere Hand im Backstage, krass, einfach so, weißt du, da stand so ein Bier, da gab es ein paar Snacks und dann lag da halt seine Hand noch rum so.
Oh nee.
Abgefahren.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe mir aber gedacht, vielleicht schieben wir noch einen kleinen Aspekt ein, weil wir können natürlich nicht über diese ganzen Sachen sprechen, die wir da bei Cyberpunk sehen. Das sind ja unglaublich viele Sachen, die du da erweitern kannst. Aber ich habe mir gedacht, was am beeindruckendsten ist und in der echten Welt noch am deutlichsten fehlt, ist so ein Augenimplantat. Also es gibt ja diese Kiroshi-Optik, die du dir einbauen kannst und dann hast du genau das, was du gesagt hast, Henry, ne? Du kannst so ranzoomen, erkennst Gegnerinnen und Gegner viel schneller. Interessanterweise hat ja Elon Musk mit seiner Firma Neuralink, die diese Computer-Gehirn-Schnittstelle bauen, erst vor ein paar Tagen genau das vorgestellt oder gesagt, wir sind jetzt bei Blindsight, heißt das Device. Das ist eine Variante von seinem Neuralink-Chip, so weit, dass wir, ich sag mal, mit dem Elon Musk-mäßigen Angebertum behaupten, dass wir damit bald die Sicht für Blinde wiederherstellen können. Und das fand ich jetzt einfach so spannend, dass wir hier diese Folge aufzeichnen und er das vor ein paar Tagen über X da rausgehauen hat, mit einem Foto von Geordi LaForge von Star Trek Enterprise. Ja, also Geordi LaForge, der diesen Visor hat, ne, diese,
na klar,
diese crazy Brille vorm Gesicht, und mit diesem Foto postet er das in die Welt. Das ist natürlich mit der gebührenden Skepsis in der Fachwelt aufgenommen worden, weil keine von Elon Musks Prognosen der letzten Jahre hat sich bewahrheitet. Keine.
Elon Musk sagt ja auch seit 20 Jahren, wir sind in 3 Jahren auf dem Mars.
Und vor allen Dingen, und das ist das Interessante an Neuralink, diese Technik, die gibt es natürlich schon. Also es wurde jetzt, die haben ja auch dieses Jahr zum ersten Mal einem Menschen diesen Neuralink-Chip eingepflanzt. Also es ist zum ersten Mal, im Januar war das, hat ein Mensch diese Computer-Gehirnschnittstelle von Neuralink eingepflanzt bekommen. Andere Computer-Gehirnschnittstellen haben Menschen natürlich schon vorher eingesetzt bekommen. Aber die von Neuralink, das war dieses Jahr zum ersten Mal. Und die Fachwelt sagt, dass Neuralink damit eigentlich nur gleichzieht. Also sie sind jetzt quasi, auch was diese optische Wiederherstellung angeht, einfach nur auf dem Niveau von allen anderen Firmen, die das schon seit Jahren und teilweise auch Jahrzehnten machen. Und ich sage das deshalb, weil du natürlich Elon Musk immer als allererstes liest, ne? Seine Produkte rücken da immer in den Vordergrund, weil er einfach ein gutes Marketing hat. Ja? Also das hat mit der Technik an sich gar nicht so viel zu tun. Und deswegen ist mir das auch wichtig, das zu sagen, dass man nicht immer sagt, oh, Elon Musk hat jetzt quasi, macht das Blinde wieder sehen können und damit sind wir bei Cyberpunk angekommen. Sondern diese Forschung, die ist sehr weit verbreitet und andere Firmen erreichen da viel bessere Erfolge. Es gibt zum Beispiel in Australien, wird seit mehr als 10 Jahren an einem bionischen Auge geforscht und da ist jetzt die 2. Generation rausgekommen, also schon vor ein paar Jahren, und jetzt haben die aber in diesem Sommer, im Juni, haben die quasi diesen Prozess nochmal überblickt und haben eine Pressemitteilung rausgegeben und haben gesagt, was in den letzten 2,5 Jahren mit den Menschen passiert ist, die diesen Chip eingesetzt bekommen haben. Und Chip ist vielleicht das falsche Wort, also das ist so ein Elektroden-Array, also quasi ein kleines Quadrat mit Elektroden drauf. Und im Unterschied zu Elon Musk, also der will das ja direkt wirklich auf den visuellen Kortex, also aufs Gehirn aufbringen. Und im Unterschied dazu ist es bei denen aber von der Retina, also die haben quasi diese Elektroden hinterm Auge. Und das sind 4 Leute, bei denen das zu einer deutlichen Verbesserung im Alltag geführt hat. Also sie können quasi Hindernisse erkennen und größere Gegenstände. Und man darf sich das aber nicht so vorstellen, als könnten die jetzt wirklich die Umwelt sehen, sondern ich habe mir mal ein Video angeguckt, das packen wir euch auch in die Shownotes. Es ist wie so kleine Lichtpunkte. Also ihr müsst euch vorstellen, du läufst auf irgendwas zu, nehmen wir mal an, das ist eine Leiter. Dann würdest du diese Leiter nehmen und in, sagen wir mal, 25 leuchtende LEDs zerlegen, ja, die ungefähr die Form von der Leiter haben. Also was du dann siehst in deinem Gehirn, ist quasi wie ein Strich aus 25 leuchtenden Punkten und erkennst damit, aha, da ist ein Hindernis. Das heißt, von diesem Augenimplantat, und ich habe mir das heute nochmal angeguckt, ja, der kommt, der Ripper Doc, und hat dieses Implantat in der Hand und steckt es dir in den Kopf und dann ist fertig. Also da muss ich sagen, keine Ahnung, wie weit die Forschung in 53 Jahren ist, aber was dieses künstliche Sehen angeht, gibt es große Erfolge, aber im Vergleich zu einem kompletten Sehen ist es natürlich noch sehr weit entfernt. Und das betrifft eben diese Computer-Gehirnschnittstellen im Allgemeinen. Mhm. Eine letzte Sache habe ich euch noch mitgebracht und das fand ich noch ganz interessant, weil ich gerne nochmal auf diesen Punkt Ästhetik zurückkommen würde. Diese Cyberware, die wir in Cyberpunk sehen, die ist ja teilweise auch ein Fashion-Statement. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer, wie ich finde, sehr beeindruckenden Künstlerin. Das ist Victoria Modesta. Victoria Modesta ist eine lettische Singer-Songwriterin und Model. Und vor allen Dingen hat sie eine Unterschenkelprothese. Und nicht nur eine, sondern sie hat mehrere Unterschenkelprothesen. Und die ist so ein bisschen die Personifikation dieser Cyberpunk-Ästhetik. Wenn ihr mal auf dieses Bild klickt.
Ja, voll.
Anne, kannst du mal beschreiben, was du siehst?
Also sie ist hier in so einem schwarzen, naja, ist es Lack oder Leder, Jacke. Und sie hat eben auf ihrem einen Bein hat sie so einen normalen Schuh an. Und da, wo sie die Unterbeinprothese hat, hat sie wie so ein Kegel, ist das, glaube ich, auch in schwarz.
Genau. Und das, sie sieht so genauso aus, als wäre sie aus dem Spiel gefallen.
Voll.
Also es gibt im Spiel auch Figuren, die haben zwei solche Beine.
Und sie zieht das halt als Fashion-Ikone durch und natürlich damit auch als Botschafterin für, das ist kein Nachteil in dem Sinne, dass ich jetzt bemitleidet werden muss, sondern man kann das auch als ja, Fashion-Statement, als ästhetisches Symbol tragen, so eine Prothese. Und es gibt also auch Installationen und Musikvideos von ihr, wo sie dann mit einem leuchtenden Bein auftritt oder mit einem halb durchsichtigen oder mit so einem krassen Messing-Konstrukt. Also sie benutzt immer wieder sehr schillernde, exzentrische Prothesen, um da auch so eine Gegenbewegung deutlich zu machen, die das eben nicht nur als so Gesundheitstool sehen, sondern tatsächlich in diesem ganzen Cyberpunk-Stil auch in einem ästhetischen Sinne. Und das spielt ein bisschen rein. Ein Foto möchte ich euch gerne noch zeigen. In eine Bewegung, die so ein bisschen mit diesem Transhumanismus-Begriff zusammenhängt, aber eben auch ganz deutlich mit diesem Wort Cyborg. Klickt mal bitte auf dieses Bild und beschreibt mir mal, was ihr seht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt so auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall aus wie ein Mann, der aber gleichzeitig auch einer von diesen Anglerfischen ist.
Ja, genau.
Ja, das habe ich mir beim also, Gucken auch gedacht.
Aus seinem Hinterkopf kommt ein Kabel, genau.
Ja, und das geht vorne zur Stirn. Und es könnte ein Feuerzeug sein, was da vorne dran ist, oder eine Lampe.
Und es ist nichts davon. Das ist Neil Harbison. Neil Harbison ist der erste offiziell von einer Regierung anerkannte Cyborg. 2004 hat das Vereinigte Königreich gesagt, okay, wir erkennen dein Implantat an als Teil, das zu dir gehört. Deswegen ist das Implantat auch auf seinem Passfoto mit drauf. Und er hat sich quasi eine Antenne implementieren lassen, die Farben erkennt. Also es ist quasi ein Farbsensor, denn er ist von Geburt an farbenblind. Und die ist aber mit seinem Schädelknochen verbunden. Und diese Antenne übersetzt die Farbsignale seiner Umgebung in Vibrationen und damit auch in Töne. Also er hört zum Beispiel verschiedene Töne auf dem Klavier, ne, so ein C, so ein Cis, so ein Fis, als verschiedene Farben. Also rot ist diese eine Frequenz, blau ist diese andere Frequenz und damit bewegt er sich durch die Welt. Und man kann diesen praktischen Nutzen natürlich so ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, ihm geht es auch nicht vordergründig darum, dass er jetzt wirklich dadurch ein vollumfängliches Farbverständnis hat. Aber es ist natürlich ein ja, gelebtes Kunstwerk und er ist Teil einer Bewegung damit. Er ist Mitbegründer der Transspecies Society und die ja, sehen sich halt eben selbst in dieser Cyberpunk-Ästhetik. Sie sagen, wir treffen uns regelmäßig in so kleinen auch Löt- und Bastelworkshops und dann entwickeln die Kunststudierenden, die dort sind, kleine Erweiterungen für ihren Körper. Es gibt da noch eine andere Aktivistin und Künstlerin, mit der zusammen rumhängt, Moon Rebus. Und die zum Beispiel hat sich einen Sensor implantieren lassen, der immer dann vibriert, wenn es irgendwo auf der Erde ein Erdbeben gibt.
Irgendwo auf der Erde?
Ja, sie ist mit Online-Seismografen verbunden. Und immer wenn ein Online-Seismograf irgendwo ein Erdbeben spürt, dann spürt sie das über das Implantat in ihrem Fuß. Also die hat das heute Mittag mitgekriegt hier, was bei mir los ist. Hier in meinem.
Wie oft vibriert das bei ihr?
Keine Ahnung.
Ist ja krass. Aber das Interessante daran ist ja, wenn die das jetzt schon so lange haben, also das ist ja interessant für so Langzeitstudien, wenn er jetzt seit 2004 dieses Implantat hat, seit 20 Jahre her, da kann man ja total gut gucken, wie verträglich das auch so ist für den Körper und so, vor allem dann eben da an dieser Schnittstelle, wo das reingeht ins Gehirn.
Also es ist wohl sehr fest und es ist eben nicht mit seinem Gehirn verbunden.
Mit dem Schädelknochen.
Genau, es ist mit dem Schädelknochen verbunden und erzeugt die Vibrationen über den Schädelraum. Aber es ist eben keine Computer-Gehirn-Schnittstelle. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich vielleicht daran habe, dass es eine avantgardistische Bewegung ist. Und die werden natürlich als Popstars gefeiert. Also der hat auch schon Robert De Niro abgescannt zum Beispiel und hat gesagt, Robert De Niro klingt so und so. Aber es ist eben jetzt nicht so, dass es wirklich direkt mit deinen Gehirnsignalen verbunden ist, sondern es ist bei den beiden jetzt zumindest so, dass sie das ja über, ich sag mal, die normalen Zellen, Körperzellen, ne? Also Druck und Vibrationen und so, dass sie es darüber dann weitergeleitet bekommen. Aber für die, und das finde ich eben das Spannende daran, zählt der Gedanke. Ja? Also die sagen nicht, wir wollen jetzt hier eine krasse Hightech-Funktion haben, weil ehrlich gesagt, das Gerät, was er da hat, das ist so alt, das ist auch kein Hightech mehr. Ja? Aber es geht eben um dieses Vordenken und diese Idee, wohin bewegt sich der Mensch? Werden wir irgendwann so sehr mit der Maschine verschmelzen, dass es schwer wird, das Ganze zu trennen und auch Biologie und Technik voneinander zu trennen. Und das ist das, was ihn spannend macht und was ihn zu einem Cyborg macht und natürlich in diesem Szenario halt auch zu, ja, weiß ich nicht, glaube ich, einem coolen Einwohner von Night City, würde ich sagen.
Ich schließe mich dann direkt mal an Jack Pops Teil an. Wir haben ja schon ein bisschen gehört vom Gehirn-Computer-Interface. Und eine der Hauptfiguren in Cyberpunk ist ja Johnny Silverhand, gespielt von Keanu Reeves, der Posterboy des Spiels.
Und der Posterboy des Cyberpunks auch, oder?
Auf jeden Fall.
Mit Matrix und Johnny Mnemonic und so.
Genau, der hat da ziemlich seinen Fußabdruck hinterlassen in dem Genre. Und zum Zeitpunkt des Spiels ist er aber schon eigentlich 54 Jahre tot. Und ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber was man ohne Spoiler sagen kann, er lebt jetzt in der Hauptfigur wie über einen Chip, der in dem Kopf von dem Wie steckt, drinne. Und auf diesem Chip ist eben sein Bewusstsein und seine Persönlichkeit drauf. Und ich habe mich jetzt mit der Frage beschäftigt, was Bewusstsein ist und ob man das auf einen Chip laden könnte und so unsterblich werden könnte beispielsweise. Und was Bewusstsein ist, also wenn man sich damit beschäftigt, da taucht man so ein bisschen in so ein Rabbit Hole ab. Und was ich so rausgekriegt habe, eigentlich weiß niemand so richtig, was es ist. Also viele Wissenschaftszweige probieren sich irgendwie daran, das rauszufinden, ja, einfach an Psychologie, Philosophie und natürlich die Neurowissenschaften. Und allgemein kann man so sagen, dass Bewusstsein alles ist, was wir erfahren und erleben. Also das ist die Gesamtheit aller mentalen Prozesse wie Empfindungen, Wahrnehmungen, emotionales und kognitives Erleben, die uns irgendwie erlaubt, in der Welt und in uns drin zu existieren. Also kurz gesagt, es geht darum, wie wir uns selbst begreifen, dass wir existieren. Und Bewusstsein ist eben auch was sehr Subjektives. Jeder und jede erlebt eben die Welt irgendwie ein bisschen anders. Und beispielsweise haben wir kein Bewusstsein, wenn wir schlafen, ohne zu träumen. Also da sind wir eben wie ausgeknipst und dann wachen wir wieder auf und es ist wie so ein Cut.
Eine Zeitreise ist das. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich Zeit reisen können.
Ja. Genau. Also die Stunden dazwischen, die sind eben ohne Wahrnehmung und unser Gehirn kann da nichts irgendwie dazwischen füttern. Ja, also da kann man keine Geschichte dazu erzählen. Das ist quasi einfach weg. Und was die Neurowissenschaften eben rausgefunden haben, ist, dass das Bewusstsein ziemlich sicher im Gehirn sitzt und dort wahrscheinlich im Großhirn, also dem Teil, den man sich so vorstellt, wenn man ans Gehirn denkt, ja, diese große, runzlige Masse, die man eben von außen sieht. Und es entsteht wahrscheinlich im Zusammenspiel mehrere Hirnbereiche. Also man kann jetzt nicht einen Teil des Gehirns lokalisieren, wo man sagt, dort steckt das Bewusstsein. Und es gibt ziemlich krasse Versuche mit Epilepsie-Patienten, die eine Split-Brain-OP hinter sich haben. Und Epilepsie, das ist eben eine Erkrankung des Gehirns, bei der einzelne oder mehrere Hirnbereiche übermäßig aktiv sind. Und dabei werden teilweise eben heftige Anfälle ausgelöst, die so zu Muskelzuckungen und auch starken Krämpfen führen. Und in manchen Fällen kann man das eben medikamentös behandeln. Und in manchen Fällen werden Bereiche des Gehirns, die diese Anfälle eben auslösen, entfernt. Und wenn die Anfälle aber über das ganze Gehirn irgendwie sich erstrecken und dort auftreten, da gibt es den Ansatz, dass man die Hemisphären des Gehirns, also diese beiden großen Teile des Gehirns, eben trennt. die sind über eine Nervenverbindung verbunden, die sich Corpus callosum nennt. Und wenn man die eben durchschneidet, dann können diese beiden Hemisphären nicht mehr miteinander kommunizieren, beziehungsweise kaum noch. Also über dieses Corpus callosum gehen so 90% der Informationen, die zwischen den Hemisphären eben ausgetauscht werden.
Wow.
Bei Patienten, die das hinter sich haben, hat man in den 1960ern und 1970er Jahren Experimente gemacht. Und die Forschenden wollten eigentlich vor allen Dingen rausfinden, wie diese geteilten Gehirne optische Informationen verarbeiten. Und dazu muss man noch wissen, dass die Eindrücke, die vom linken Auge kommen, in die rechte Gehirnhälfte gehen und dort verarbeitet werden. Und das, was vom rechten Auge kommt, geht dann in die linke Hirnhälfte. Diese beiden Seheindrücke werden im normalen, ungetrennten Gehirn eben untereinander abgeglichen. Und die geteilten Hemisphären können dann eben diese Informationen nicht mehr austauschen. So, jetzt kommen wir zum Experiment. Also ein Patient wurde jetzt auf seinem rechten Auge eine Frage gestellt mithilfe von Text. Und der wurde nach seinem Namen gefragt. Und das rechte Auge leitet das zum linken Teil des Gehirns und dort sitzt das Sprachzentrum. Und was er gemacht hat, ist, er hat mit seinem Namen geantwortet. Man hat jetzt seinem linken Auge dieselbe Frage gestellt, wie heißt du? Das kam dann in den rechten Teil des Gehirns, wo aber kein Sprachzentrum ist. Und da hat er dann mit Scrabble-Buchstaben ebenfalls seinen Namen gelegt. Soweit so unspektakulär. So, und jetzt haben sie aber ihm noch mehr Fragen gestellt. Eine Frage davon war, was sein Traumberuf ist. Und als er das wieder mit dem Auge gesehen hat, das mit seinem Sprachzentrum verbunden ist, hat er eben gesagt, sein Traumberuf ist technischer Zeichner. Aber als sie ihm dann dieselbe Frage auf dem Auge gezeigt haben, die nicht mit dem Sprachenzentrum verbunden ist, hat er gesagt, er wäre gern Rennfahrer. Das heißt, beide Gehirnhälften haben unterschiedliche Antworten gegeben.
Obwohl er die Frage schon mal gehört hatte.
Obwohl die Frage schon mal gehört wurde. Und sozusagen die Frage kommt eben nur in der Hirnhälfte an, die sie sieht.
Okay.
Und jetzt war die Schlussfolgerung der Forschenden, dass die beiden Hirnhälften ein eigenes Bewusstsein zu haben scheinen.
Ja, wie merkwürdig.
Übelst abgefahren. Die Idee dahinter ist, dass man in jeder Hemisphäre eine eigene Persönlichkeit hat. Und es geht sogar noch abgefahrener. Es wurden Beobachtungen gemacht. Das ist der Phantom Hand Effekt, dass wenn diese Menschen versuchen, sich das beispielsweise ein Hemd zuzuknöpfen, die eine Hand versucht es zuzumachen und die andere Hand versucht es aber wieder zu öffnen. Also die arbeiten irgendwie gegeneinander, in manchen Fällen eben.
Ist das noch State of the Art, weil du jetzt gesagt hast 60er, 70er?
Ja, genau.
Also ich glaube, wenn du in den 60ern und 70ern jemanden das Gehirn weggeschnitten hast, so, dann hast du echt Schwein gehabt, dass da nicht viel mehr passiert ist. Also das klingt absolut abgefahren, aber konnte sich das halten?
Das hielt sich sehr, sehr lang. Das ist aber mittlerweile natürlich umstritten, vor allen Dingen an der Uni von Amsterdam hat man weitere Versuche gemacht, die das nicht ganz so bestätigen konnten, aber andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen auch diese neueren Arbeiten jetzt wieder kritisch, dass sie eben keine hundertprozentige Widerlegung von dem sind. Und es gibt da eine interessante Diskussion, da verlinke ich euch mal das Video dazu in den Shownotes, wo diese Leute, die eben diese Forschung gemacht haben, miteinander diskutieren und tauschen sich eben aus. Also es ist noch nicht ganz raus, was da genau los ist, aber es sind schon sehr, sehr abgefahrene Ergebnisse. Ja, also man kann dann natürlich wieder anführen, dass die Gruppe der Personen, die untersucht worden ist, sehr klein ist.
Na, und die Frage ist auch, ob das danach entstanden ist oder ob das in meinem Gehirn jetzt auch schon passiert oder ob das durch das Durchtrennen erst eintritt, diese zwei Bewusstseine. Oder ob die jeder Mensch hat und die quasi nur zusammenarbeiten, wenn du die Verbindung nicht trennst.
Genau, also die Idee ist, dass jeder Mensch diese beiden Persönlichkeiten hat und dass die sozusagen eigentlich gut zusammenarbeiten. Und dass das eben vor allem dann, wenn das getrennt ist, dass die dann sozusagen auch getrennt in diesen Fällen, wo man das eben dann untersucht, auftritt. Und das ist natürlich auch das Problem, dass man mit diesem Experiment wahrscheinlich auch genau diesen Effekt irgendwie erzeugt. Also am Studiendesign gibt es da auch Kritik, aber insgesamt abgefahren. Also die Videos, ich lade das mal mit in die Shownotes. Es ist mega abgefahren, wenn man sich das anguckt. Und wo man das auch gesehen hat, dass es mehrere Persönlichkeiten in einem Gehirn geben kann, ist ein Fall von siamesischen Zwillingen, die 2006 geboren wurden, Krista und Tatjana Hogan. Die waren am Kopf zusammengewachsen und haben zwei Gehirne, die miteinander auch verbunden sind. Also diese beiden Gehirne kommunizieren untereinander und man konnte die eben nicht trennen, weil die das nicht überlebt hätten. Und die leben eben jetzt auch noch und sind eben zwei verschiedene Persönlichkeiten. Also diese beiden Mädels, die haben eigene Interessen, ja, wie das eben bei Kindern so ist. Aber sie teilen sich die Wahrnehmung. Wenn man zum Beispiel der Krista die Augen zuhält und Tatjana beispielsweise ein Stofftier zeigt, kann Krista sagen, welches Stofftier ihre Schwester gesehen hat. Also die teilen sich die Wahrnehmung, aber sie haben sozusagen zwei verschiedene Bewusstseins.
Ah.
So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Cyberpunk. Dort existiert ja jetzt Johnny Silverhand parallel zum Bewusstsein der Hauptfigur. Und der sieht und erlebt dasselbe wie wie. Es kommt immer wieder zu einem inneren Dialog zwischen den beiden. Und der wie kann auch in die Erinnerung von Johnny Silverhand eintauchen. Also der erlebt oder hat Erinnerungen an alles, was eben Johnny Silverhand auch erlebt hat. Und dann ist noch eine interessante Frage, ob man ein Bewusstsein jetzt mit allen Erinnerungen auf einen Datenträger bekommt und dieses Bewusstsein dann auch wieder irgendwie aktivieren kann.
Da war doch noch was.
Genau. Den Geist oder das Bewusstsein an sich kann man nicht speichern, denn irgendwie alles, was wir wahrnehmen und was uns ausmacht, das ist ja das Ergebnis von irgendwelchen Prozessen im Gehirn.
Mhm.
Und die Annahme, dass das eben so ist, die nennt man Physikalismus oder Physikalität. Also Physicality heißt auf Englisch, Physikalismus habe ich auf Deutsch gelesen. Alles, was in unserem Kopf passiert, ist nur dadurch bestimmt, was eben an physikalischen und chemischen Naturgesetzen irgendwie vorschreibt, was passieren kann. Und jetzt gibt es eben auch Leute, die sagen, dass das Bewusstsein ein Zustand von diesem neurobiologischen System ist. So, und um den Geist jetzt auf dem Datenträger zu speichern, müssen also alle Prozesse innerhalb des Gehirns verstanden sein. Und sie müssten in mathematische Modelle überführt werden können, die berechenbar sind. Weil am Ende will man es ja auf einem Computer haben, wo eben dann berechnet wird, was als nächstes passiert. Und ob das so funktioniert, das ist auch in der Wissenschaft noch umstritten. Und ein berühmter Kritiker, der eben sagt, dass man das Bewusstsein mit physikalischen Gesetzen nicht berechnen kann, ist Roger Penrose. Das ist ein theoretischer Physiker und der ist vor allen Dingen bekannt für seine Arbeiten in der Kosmologie und der hat beispielsweise auch mit Stephen Hawking zusammengearbeitet. Und der kam über Gödels Unvollständigkeitssatz dazu, dass man das Bewusstsein eben nicht berechnen kann. Also dass mathematisch formulierte Naturgesetze das Bewusstsein nicht berechnen können. Und dieser Gödelsche Unvollständigkeitssatz, der besagt eben, dass innerhalb von irgendwelchen mathematischen Systemen, die eben bestimmte Regeln enthalten können, dass es da immer Aussagen gibt, die nicht bewiesen oder widerlegt werden können. Und was jetzt der Penrose daraus geschlussfolgert hat, ist, dass das Bewusstsein und der Verstand quasi eine Stufe über diesen mathematischen Regeln steht. Weil man kann sozusagen diesen Gödelschen Unvollständigkeitssatz beweisen, mithilfe des menschlichen Verstandes ohne Rechnung. Und er sagt eben jetzt, man kann es nicht berechnen. Also es muss irgendwelche anderen Dinge geben, die das Bewusstsein erzeugen. Und sein Vorschlag war eben, dass das Bewusstsein ein Quanteneffekt ist. Dass das Bewusstsein dadurch erzeugt wird, dass man Wellenfunktionen kollabieren lässt und
wow, okay.
Dass das Bewusstsein dadurch erzeugt wird.
Ja, das ist
wird.
Krass.
So, und
diese, ich bin so froh, dass du der letzte Part bist in diesem Podcast. So, wir haben gerade 150 Zuhörer, da haben wir gerade verloren.
Es ist super abgefahren. Leute, bleibt bei mir. Es ist übelst cool. So, jedenfalls dieser Kollaps der Wellenfunktion, den kann man eben nicht berechnen, weil es ein Wahrscheinlichkeitseffekt ist. Man kann nur sagen, passiert, passiert nicht, aber man kann nicht konkret berechnen, es passiert.
Ich finde es so geil, wie man immer, wenn man an irgendeinem so Punkt ist, wo man sagt, oh Mist, hier fehlt uns noch eine Erklärung, lass mal irgendwas mit Quanten. Ist immer, an jeder Stelle quasi.
Also, ob das jetzt mit diesem Bewusstsein genauso funktioniert, wie der Penrose sich das denkt, oder ob es was ganz anderes ist, ob wir ein ganz anderes Verständnis von den Naturgesetzen vielleicht nochmal brauchen, um das zu verstehen, wer weiß das schon. Aber nehmen wir mal an, das Bewusstsein läuft innerhalb berechenbarer Naturgesetze ab, also dass man es speichern könnte. Dann ist natürlich wieder das Problem, dass wir hier eine gigantische Datenmenge haben, weil wir haben übelst viele Neuronen und die sind übelst oft mit anderen Neuronen verknüpft und alles steht irgendwie miteinander in Verbindung. Und dann spielen ja nicht nur die elektrischen Signale zwischen den Neuronen eine Rolle, sondern auch irgendwelche anderen neurochemischen Prozesse. Also im Gehirn geht ja übelst viel ab, auch über solche anderen Neurotransmitter. Auch Darmbakterien, die haben ja auch einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir die Welt wahrnehmen. Also das alles muss irgendwie mit rein in das Bewusstsein, um diese ganze Interpretation der Welt, die wir eben machen in unserem Gehirn, irgendwie zu vervollständigen. Das Gehirn, das könnte man an sich schon scannen. Das haben Forschende auch schon mal mit einem Kubikmillimeter Mäusegehirn gemacht. Die haben diesen Kubikmillimeter Mäusegehirn in 26.000 dünne Scheiben geschnitten.
Was?
Und dieses Stück Gehirn, also diese 26.000 Scheiben, dann mithilfe eines Elektronenmikroskops kartografiert. Und die Datenmenge, die dabei entstanden ist, waren 2 Petabyte und das Ganze hat 6 Monate gedauert.
Scheiße.
Das ist einfach ultra viel. Also, um das mal einzuordnen, also das 1 Petabyte sind 1000 Terabyte oder 1 Million Gigabyte. Und auf meinem Handy sind 30 Gigabyte Fotos gespeichert. Das sind fast 8000 Stück bei mir, bei der Auflösung, die die Fotos haben. Und auf 2 Petabyte könnte ich 533 Millionen Fotos speichern. Also so viel Information ist das. So, und aufs menschliche Gehirn hochgerechnet würde man mit dieser Methode nochmal 1 Million Mal mehr Speicher brauchen. Da muss man an der Stelle sagen, Johnny Silverhand geht halt nicht auf einen USB-Stick.
Okay, das war das Learning, da haben wir jetzt einen Moment gebraucht, aber er passt nicht auf den USB-Stick.
In a nutshell, er passt nicht drauf.
Wow, das war heute eine Folge voller Informationen.
Anders als sonst, wo wir immer super wenig Informationen bringen.
ich hatte schon das Gefühl, dass es heute extra gut war. Ich will ja gar nicht sagen, dass es schlecht ist.
Ja.
Ja, was denkt ihr? Also, wir haben natürlich nur Teilaspekte des gesamten Franchises angerissen. Anne, was denkst du? Wo würdest du Cyberpunk 2077 verorten?
Ich war ehrlich gesagt nach deinem Teil schon fast so weit, dass ich dachte, oh, wir können endlich mal einen Delfin vergeben, aber dann kam der USB-Stick, ne, und das geht halt einfach nicht. Deswegen tendiere ich jetzt schon wieder in Richtung Kuh, obwohl sich das so komisch anfühlt, weil wir gefühlt immer die Kuh vergeben, weil es gibt ja immer irgendwas, was geht und irgendwas, was nicht geht. Ich meine, hier jetzt die Megacities, die gibt's, also das ist alles einigermaßen plausibel. Die ganze Geschichte mit den Cyborgs natürlich nicht in dem Maße, aber ich finde, da geht schon krass viel. Also mehr, als man eigentlich so denkt, bis man da mal ein bisschen tiefer eingestiegen ist. Das mit dem Bewusstsein reißt es leider so ein bisschen raus. Deswegen tendiere ich zur Kuh. Was mit euch?
Also ich tendiere auch zur Kuh. Vor allen Dingen, nachdem wir der Big Bang Theory eine Kuh gegeben haben.
Ja, stimmt.
Muss ich sagen, im Nachhinein. Oh, fuck. Wir können nie wieder Delfin vergeben. Aber ich sehe das wie du, Anne. Ich finde gerade diese City, die ist sehr, sehr cool und auch glaubwürdig, würde ich sagen. Und diese Sache mit der Bionik, dass man den Körper irgendwie erweitern kann, ausbauen kann, Gliedmaßen ersetzen kann und so. Ich denke, das wird kommen, ja, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt so krass ist wie ein Cyberpunk, wer weiß. Aber das geht ja heute teilweise schon, wie wir gesehen haben. Aber die Nummer mit dem Bewusstsein ist echt, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen würde ich auch sagen, eine Kuh.
Aber das ist natürlich ein interessanter Gedanke, den du jetzt anbringst, ne? Dass wir sagen, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ne? Also das, was wir jetzt sehen, ist ja immer die schlechteste Version von allen Dingen, die wir erleben werden. Und wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen in Richtung von diesem Bewusstsein gehen, dann wird es vielleicht nicht so sein, dass wir unser komplettes Bewusstsein irgendwie hochladen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt nicht sagt, wir wollen 1:1, und das wollen wir ja sowieso nicht, wir wollen ja nicht uns klonen, wir wollen ja, dass es nur immer eine Version von uns gibt. Aber wir wollen ein System haben, das uns technisch so gut imitiert, dass wir damit im Netz unterwegs sind, dass wir damit Abenteuer erleben können und es rausschicken. Und wenn das dann kaputt geht, ist in Ordnung, weil wir haben ja immer noch uns. Dann würde ich sagen, finde ich das schon gar nicht so verkehrt. Also verstehst du, wenn dieses Bewusstsein von Johnny Silverhand nicht der tatsächliche Johnny Silverhand ist, sondern eine 99% gute Simulation von Johnny Silverhand, dann würde das für unser Gameplay und das, was wir in erster Hand erleben, vollkommen ausreichen.
Mhm.
Und dann geht's schon wieder in Richtung Delfin.
Ich merke, du challengest uns jetzt jedes Mal.
Ja.
Ich bin geneigt, damit aufzuspringen.
Ja?
Keine
Wirklich?
Ahnung. Ja. Ich stell mir grad vor, wie ja eigentlich jeder Charakter aus so einem Spiel ist ja auch eine Simulation mit einem gewissen Grad von Persönlichkeit, natürlich super rudimentär, aber wenn man so in die Richtung denkt und da an eine ganz gute Version drankommt, dann hat man zwar nicht das ganze Gehirn irgendwo abgespeichert, aber vielleicht so ein paar Aspekte von einem.
Ja, so, was machen wir jetzt? Wir können auch, ich meine, guck mal, wir können jetzt auch zum Ripper-Doc gehen und sagen, kannst du mir bitte diese freundliche Delfinschnauze einfach mal auf diese fetten Kuhkörper hier dran machen, ja? Und dann sagt der Ripper Dog, alles klar, geht los. Und dann macht's ein bisschen. Und dann haben wir Zum ersten Mal eine Chimäre.
Dann haben wir endlich die Seekuh. Ich denke jedes Mal, ach, man bräuchte viel mehr Kategorien.
Komm, dann machen wir das heute. Wir erweitern das heute zum ersten Mal, franchise-getreu, und sagen zum ersten Mal in der Geschichte vom berühmten Podcast Wissen hinter den Kulissen wird die Seekuh vergeben. Und sie klingt so. Gut, schön. Ist ein guter Kompromiss, ist eine schöne Premiere. Und ja, hören uns in 2 Wochen diesmal ganz offiziell und ganz regelmäßig wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich in eine Nachtaktivität. Ich gehe jetzt raus auf die Straße, schlage ein paar Leute zusammen, klaue ein Auto und lass mir
das Auge austauschen.
Lass mir das Auge austauschen. Genau. Kommt gut durch die Nacht und durch die Zeit und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.